ins Licht kommen. Und dafür ehren wir dich von ganzem Herzen, Vater Gott, dass du das Opfer annimmst, dass du es ansiehst und dass du es wieder ausstreust in deinen Ackerboden hinein, in den Ackerboden deines Reiches. Wir ehren dich dafür. Amen. Wir haben heute einen ganz besonderen Prediger. Im Übrigen irgendwie verwandt mit dem Pastor. Ein paar Ecken, kommt da vom Osten irgendwo her. Ja, alles erwächst da. Der Thomas wird heute predigen und ich denke, er hat ein sehr interessantes Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schon wo ich das gelesen habe, in Church Tools. Ja. Und hier hat er einiges aufgebaut. Und ich denke, es wird interessant für uns, aber wir sollten auch noch mehr erwarten, nämlich dass Gott unser Herz verändert, etwas da hineinlegt, dass wir anders hier rausgehen, wie wir reingekommen sind. Und deshalb wollen wir unsere Proklamation zusammensprechen, um uns festzulegen. Weil unsere Worte haben Kraft, unsere Festlegungen haben Kraft und sie werden etwas bewirken. Lasst uns zusammen proklamieren. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet. So bekenne ich kühn, mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr dasselbe sein. Ich werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr dasselbe sein. Niemals, niemals, niemals dasselbe sein. In Jesu Namen. Amen. Bitte, Thomas. Dein Viereck. Brauchst du nicht. Ich gebe das deiner Frau. Die hat ja die Leitung heute. Also.
Guten Morgen. Wisst ihr, wir haben einen so großen Gott. Amen. Wirklich Amen? Amen. Und dieses Lied ist so wahr. Und dieses Lied ist die Kernbotschaft meiner Predigt heute. Weil Gott tut Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, ob wir sie sehen, erkennen oder nicht. Aber er tut sie. Und es liegt an uns, was wir daraus machen. Meine Predigt heute soll euch dabei helfen, das zu erkennen, sich auf das einzulassen, was möglich ist mit unserem lebendigen Gott. Ich möchte auch die live Zugeschalteten recht herzlich willkommen heißen bei dieser Predigt. Schade, dass sie nicht hier sein können. Wir haben heute einige Visualisierungen. Und das ist natürlich schade, wenn man sie nicht sieht, live und in Farbe. Heute möchte ich über Experimente sprechen. Experimente sind nötig, damit man zu neuen Erkenntnissen, zu neuen Zielen kommt. Ja? So, von der Muppet Show kennt ihr das, Experimente. Da wird manchmal halt einer auch geopfert dafür. Oder Tiere werden geopfert, was auch immer. Also Experimente braucht man, um irgendwie was Neues zu erreichen, um weiterzukommen im Leben. Experimente finden in der natürlichen Umgebung statt, also hier in dem Jetzt, ja. Und Experimente sind aktiv und nicht passiv. Also bei Experimenten muss ich etwas tun. Wenn ich das Experiment durchführe, dass dieses Glas sich mit Wasser füllt, dann muss ich das Kännchen heben und es füllen. Wenn ich möchte, dass es leer ist, trinke ich draus. Das ist wichtig, das zu verstehen, dass da etwas Aktives dahinter ist. Experimente fordern uns auf, sich auf bestimmte Schritte oder Aktivitäten einzulassen, um am Ende ein oder das Ziel zu erreichen. Experimente erweitern unseren Horizont. Wow! Schaut euch die Erde an, wie wunderbar sie ist. Schaut euch die Dinge an, die wir haben heute, die Möglichkeiten, die wir haben heute. All das ist geschehen, weil irgendjemand irgendwann mal Experimente gewagt hat. Um im Leben also weiterzukommen, Ziele zu erreichen oder sich Träume zu erfüllen, müssen wir uns auf Dinge einlassen. Wir müssen Entscheidungen treffen und Experimente durchführen. Diese Gemeinde hier ist ein Experiment. Wusstet ihr das? Woher? Gut. Mir war das gar nicht so bewusst, aber ich habe unserem Pastor davon erzählt, von den Experimenten, von meinem Predigttitel, und er sagt Folgendes zu dieser Gemeinde, ein Zitat. Das CCLM ist ein Experiment. Wir probieren bewusst vieles aus, um das Reich Gottes voranzubringen und um Menschen zurück zu Gott zu bringen. Wir erlauben es uns, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Doch wir erlauben es uns nicht, Methoden ungeprüft zu lassen, die fruchtarm und fruchtleer sind. Das ist das CCLM-Experiment. Und ich bin so dankbar, dass unsere Pastoren dieses Experiment wagen, dass sie es durchführen, dass sie es laufen lassen. Sonst wäre das alles nicht da, wie es jetzt hier ist. Aber sie sind aus einer passiven Haltung aufgestanden und aktiv geworden. Sie wussten auch nicht, wie es wird. Aber sie haben von Gott etwas empfangen. Jetzt bin ich schon bei Gott, da komme ich gleich erst hin. Sie haben etwas empfangen und wollten mal probieren, was passiert denn, wenn ich mich darauf einlasse. Man könnte auch sagen, so für uns, unser Leben ist ein Experiment. Oder? Könnt ihr das so ein bisschen... Warum sage ich das? Weil all das, was wir in unserem Leben wagen, was wir durchführen, was wir machen, was wir ausprobieren, das bestimmt auch ein Stück weit unser Leben, egal in welche Richtung. Es ist ein Experiment. Experimente macht man immer dann, wenn der Verstand ist das Ding da oben drin, an einem Punkt ist, an dem er nicht mehr mitkommt. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ihr seid an einem Punkt in eurem Leben gekommen, wo euer Verstand nicht mehr das nicht mehr greifen konnte mit, also ich habe sowas schon erlebt. In der Wissenschaft, denke ich, passiert das auch so. Die machen irgendwas, was sie sich erklären können. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so richtig erklärt ist von meiner Seite, aber es ist auch nicht so wichtig. Aber irgendwann muss ja der Anstoß kommen, ich muss mal was ausprobieren. Ich muss mal die Flüssigkeit zusammenmixen und schau mal, was passiert, wenn ich dann ein Feuerzeug dran halte. Wenn ich in die Luft fliege, oh, hat halt nicht geklappt. Wenn danach Gold entstanden ist, wow, Experiment gelungen. Ja? Also ich kann es erstmal nicht erklären, also muss ich es ausprobieren. Das meine ich damit. Und genau darum geht es heute. Es geht um das, sich doch einfach mal auf Dinge einzulassen. Das ist sehr einfach. Mal etwas auszuprobieren. Seinen Fokus zu erweitern. Seine gesetzten Lebensstempel. Diese Stempelchen. Aus Erfahrungen, aus Umständen, aus Lebenssituationen, aus Verletzungen, aus meinem Verhältnis zu meiner Familie. Diese Lebensstempel meine ich. Ihr stempelt, bewusst oder unbewusst. Diese Stempel mal neu zu setzen. Es geht darum, mal Experimente zu wagen. Und wenn ihr so ein Quäntchen offen seid dafür, dann bleibt hier. Und wenn ihr nicht offen seid dafür, dann bleibt trotzdem hier und hört zu. Ich gebe mir Mühe, in knapp 40 Minuten fertig zu sein und habe die Hoffnung mit Gott gemeinsam, weil ich daran glaube, dass er es ist, der das Wort in mir durch mich lebendig macht. Ich kann es nicht, aber er kann es. Und die Predigt ist total einfach und sie ist super leicht zu verstehen. Und heute schauen wir uns drei Experimente an. Drei. Es sind nur drei. Bei der ich die Hoffnung habe, dass ihr sie wagt. Dass ihr euch darauf einlasst und gewisse Dinge etwas mal ausprobiert. Und es sind nicht irgendwelche Experimente. Für mich sind es lebensverändernde Experimente. Experimente, die ihr mit euch ausmacht. Mit keinem anderen um euch herum. Mit euch. Mit mir selbst. Und mein erster Punkt, mein Experiment Nummer 1 ist die Frage, was wäre, wenn es einen Gott und den Teufel gibt? Was wäre, wenn es einen Teufel und einen Gott gibt? Das ist doch die Frage aller Fragen oder überhaupt die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Wir alle haben eine gewisse Prägung, sind in einem bestimmten Umfeld aufgewachsen und haben unsere persönlichen Erfahrungen gemacht. Auf diesen Erfahrungen heraus haben wir uns Meinungen gebildet, die wir vertreten. Wie kann ich das behaupten? Weil das Schema bei jedem gleich ist, bei jedem Menschen, selbst bei mir. Das, was ich erfahre, was ich ja, wie ich geprägt worden bin, das macht erstmal das aus, was ich bin. Und die Meinungen, die ich vertrete. Und hier komme ich zu dem sogenannten ersten Experiment und mit folgender Frage. Was wäre denn, wenn dein Lebensbild, welches du dir in deinem Inneren aufgemalt hast und vertrittst, nicht der Realität entspricht? Was wäre, wenn? Was wäre denn, wenn das alles Lüge ist? Was wäre denn, wenn es etwas viel Besseres gäbe, als du es schon erlebst? Und was würdest du dann tun? Also ich persönlich würde das Bessere wählen. Aber ich muss es natürlich auch erstmal erkennen. Und nur weil ich etwas mache, oder andersrum gesagt, nur weil 99 Leute irgendetwas tun und einer macht genau das Gegenteil, wer sagt mir denn, dass die 99 richtig liegen und der eine falsch? Wer sagt mir das? Wo ist die Beweislast? Ist es der Gruppenzwang, die Masse Oder ist es die wirkliche, wahre Wahrheit? Was wäre denn, wenn es einen lebendigen Gott gibt? Nur weil wir in unserem Umfeld das nicht so erleben, heißt es denn wirklich, dass es Gott nicht gibt? Nur weil wir im Jahr 2016 sind? Was wäre, wenn? Oder was wäre denn, wenn es ihn gibt? Und das ist ja ein Gottesdienst. Und jetzt ja klar, kommt der Prediger mit Gott und der Bibel. Und ich stelle die Frage, was wäre denn? Was wäre, wenn? Jetzt sagst du vielleicht, na gut, hier das mit der Bibel und so, also ist ja klar, dass ich hier was von Gott heute höre. Aber das ist Geschichte. Das ist so alt, das ist so dünn geschrieben, das ist so unerlebbar, so weit weg. Oder es ist ein altes Buch, was überall rumliegt. Es ist so uninteressant. Gott ist tot und entspricht nicht dem heutigen Standard. Und der Teufel, den gibt es sowieso nicht. Aber was wäre, wenn du hier falsch liegst? Und was ist denn der wirkliche Standard? Also denk mal so drüber nach, ja? Wir machen keine Podiumsdiskussion. Denk mal drüber nach, was ist der wirkliche Standard? Was wäre, wenn die Bibel heute immer noch Gültigkeit hat? Was wäre, wenn es Gott und den Teufel wirklich gibt? Was würdest du dann tun und was würde mit deinem Leben geschehen? Weiß ich nicht. Dann helfe ich euch. Nehmen wir mal an, ja, mal so ganz weit weg, so ganz in der Ferne, so ganz entspannt, Gott und den Teufel würde es geben. Dann sagt die Bibel dieses alte, also meine ist gar nicht alt, das wird ja immer so gesagt, dieses alte, unscheinbare Buch mit sehr viel Inhalt, dünnen Seiten, folgendes. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind und ohne eine bewusste Entscheidung keinen Zugang zu Gott haben. In Römer 3 könnt ihr das nachlesen, Johannes 14. Was heißt denn das? Wir sind alle Sünder und haben keinen Zugang zu Gott. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn wir auf die Welt kommen, sagt die Bibel, sind wir erstmal Sünder. Wenn wir Sünder sind, sagt die Bibel, haben wir keinen Ewigkeitswert. Wenn wir keinen Ewigkeitswert haben, sagt die Bibel, kommen wir nicht in den Himmel, sondern wir kommen in die Hölle. Dann sagt die Bibel, es gibt kein Grau, kein Weiß, also kein Matschi-Pampi hin und her, sondern entweder bin ich für Gott oder ich bin gegen Gott. Auch schreibt die Bibel, dass es einen Teufel gibt, dass er sogar herrscht, dass er Macht hat, auch über die Welt hier. Und er will uns Schaden zufügen, er will uns quälen und er will uns töten. Das ist sein Ziel. Könnt ihr in Johannes 10, Vers 10, zweiter Teil nachlesen. Aber dann sagt die Bibel direkt im Anschluss, dass Jesus gekommen ist, damit wir Leben haben und dieses überfließend. Nicht gerade mal so, sondern ein gutes Leben. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. Und bei diesem ersten Experiment geht es also darum, um den Gottesbeweis, um eine Entscheidung, die wir treffen müssen, damit wir Gott überhaupt erst mit all seinem Guten für unser Leben richtig kennenlernen können. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil es ist kein Automatismus, wenn denn das stimmt, was hier drinnen steht. Wenn ihr mehr über das Thema Gottesbeweis wissen wollt, empfehle ich eine Predigt von der Pastorentochter. Spielt keine Rolle, ob es die Tochter der Pastoren sind. Von Grace Trümper. Von der Revolution, Evolution, Revolution. Diese Predigt ist total kostbar und die beweist, dass Gott nicht tot ist, sondern dass er lebt. Und sie beweist euch noch viel mehr Wahrheiten über das Wort Gottes, über die Bibel, die so unscheinbar tot aussehen mag, aber wenn man sie öffnet, total lebendig ist. Und wisst ihr, von Gott kommt nämlich nur Gutes und er hat nur das Beste für uns. Und alles hängt davon ab, wie nah ich an Gott wirklich dran bin. Und was bedeutet es, an Gott wirklich nah dran zu sein? Es bedeutet erstens, nur weil ich in eine Kirche gehe oder einer Konfession angehöre, ich noch lange nicht nah an Gott dran bin. Das heißt es schon mal als erstes. Nur weil ihr heute hier sitzt und Amen schreit und eine Bibel in der Hand haltet, heißt es nicht, dass ihr nah an Gott dran seid. Das heißt es nicht. Auch wenn ihr jeden Sonntag in eure Gemeinde, Kirche oder in diese Gemeinde kommt, heißt das noch nicht automatisch, dass ihr nah an Gott dran seid. Nur weil ihr in 10 Diensten verstrickt und verwickelt seid, in der Gemeinde, in der Kirche, in der Konfession, wo ihr dazugehört, heißt es nicht, dass ihr nah an Gott dran seid. Das heißt es nicht. Es gibt diesen schönen Vergleich. Auch wenn ihr euch jeden Abend 10 Hamburger reinzieht, also esst, dann werdet ihr auch automatisch kein Hamburger. Ja, optisch vielleicht, aber von der Geschmacksrichtung glaube ich nicht. Also hier gibt es einen Unterschied. Zweitens bedeutet es, du musst eine Entscheidung treffen und Jesus bewusst in dein Leben einladen. Das ist nun mal so. Das steht im Wort Gottes und das ist nicht schwierig und das tut auch nicht weh, ganz im Gegenteil. Und diese Möglichkeit werde ich natürlich am Ende dieser Predigt geben. Und drittens, du musst es mit Jesus ernst meinen. Der Herr ist all den Nahen, die ihn anrufen, alle, die es ernst meinen, sagt der Psalm 145. Das heißt, nach dieser Entscheidung, nach diesem Gebet, solltest du auch dein Leben ihm hingeben und dich nach den Maßstäben der Bibel ausrichten. Übrigens, diese dienen dir. Ich hatte damals als Jugendlicher dieser Lüge geglaubt und dachte, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann hat ja mein ganzes Leben keinen Sinn mehr. Dann darf ich ja gewisse Dinge nicht mehr tun. Och, och, ist das so schrecklich. Ja, ich darf in keine Diskothek mehr gehen. War ich eh nie. Oh, ist das schrecklich. Ich darf nicht mehr rauchen. Och, was ist das so schrecklich. Ich darf mich nicht mehr besaufen. Oh, keine Drogen mehr nehmen. Ich darf mich nicht vergewaltigen lassen. Oh, ist das so schrecklich. Mein Leben ist so sinnlos. Keine Partys mehr. Das ist eine Lüge. Du darfst die Dinge übrigens weiter tun. Die Frage ist nur, ob du sie dann noch möchtest. Und ob sie dir wirklich gut tun, sei auch mal dahingestellt. Was tut einem wirklich gut? Auch so eine Was-wäre-wenn-Frage. Was ist denn das, was mir wirklich gut tut? Nach was sehnen wir uns wirklich? Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden und nach Liebe. Nach Frieden und nach Liebe. Und egal wo, er fängt an zu suchen. Das ist bei jedem gleich. Ob als kleiner Würmling auf der Welt, Lebensfindungsphase, Pubertät genannt, ist übrigens nur ein Name, und dann das Erwachsenwerden. Das ist das, was wir suchen. Und da gibt es viele Wege und ein großes Spektrum. Ja? Und das Experiment mit Jesus, das ist das, wo ich sicher sagen kann, weil ich es ausprobiert habe, da finde ich Frieden und da finde ich Liebe und da finde ich noch so viel mehr. Und ich kann es aber nur finden, wenn ich mich darauf einlasse. Und wenn ich meine gesetzten Lebensstempel, wenn ich die mal ausradiere, wenn ich sie mal hinter mich schmeiße, diese Zettel zerknülle und wegschmeiße und was ganz Neues, ich lasse aus. Probiere es doch einfach mal aus. Was wäre, wenn das alles stimmt? Ja? Ist noch okay? Könnt ihr mir folgen? So, jetzt fängt es langsam an, dynamisch zu werden. Frank? Wir haben so einen großen Gott, wusstest du das? Weil pass auf, wenn wir das tun, was würde in unserem Leben, was würde sich in deinem Leben verändern und was könnte alles passieren? Das könnte liegt nur daran, oder es ist darauf basiert, was ich damit mache. Die Bibel ist voll von ganz vielen Schätzen. Fragen über Fragen, aber gute Antworten und vor allem es gibt reale Antworten darauf. Lesen wir Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wow! Ey, wenn das doch stimmt, ist das doch mal eine Aussage. Hier steht nicht, dann könnt ihr, sondern dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Amen. Ich dachte früher immer, ach, wenn der Alanin kommt, ich habe 3 Wünsche frei. Wow, wie genial ist das? Aber hier haben wir mehr als 3 Wünsche frei in unserem Leben. Und was wäre, wenn diese Bibelstelle, nur diese eine stimmt? Welche Kraft hätte das denn in meinem Leben? Mensch! Noch was. Alle unsere Sorgen. Wer von euch hat Sorgen? Ehrlich, wollen ehrlich sein. Alle unsere Sorgen werft auf den Herrn, denn er ist es, der für uns sorgt. 1. Petrus 5, Vers 7 steht das. Diese Bibelstelle hat mein Leben neu revolutioniert. Habe ich schon 1000 Mal gehört, weil ich ja Christ bin und das Wort Gottes kenne. Aber irgendwie kannte ich es doch nicht so, weil mir ist Folgendes passiert. Ich habe meine Sorge genommen und habe sie ans Kreuz geschmissen und habe sie wieder zurückgezogen. Das meint diese Bibelstelle nicht, sondern sie meint, nimm diese Sorge, mach sie voll mit Haftkleber, mit Sekundenkleber und mach die Schnur, mein liebes Kind, die Schnur daran. Schneide sie bitte durch. Und dann nimmst du diesen Knäuel und wirfst ihn ans Kreuz. Und dann bleibt es kleben. Es bleibt am Kreuz kleben. Und das Kreuz ist nicht irgendein Symbol, was schön aussieht, was toll geschnitzt wurde, sondern da hängt Kraft. Und da ist Kraft drin. Wer es glaubt, wird selig. Ja! Wer es glaubt, wird selig. Mann! Wow! So, weiter. Also, hier geht's echt ab, ja? Also, ich kann... Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Und noch was, er wird noch größere tun, als ich getan habe. Wow! Was hat denn Jesus gemacht? Geheilt, Tote auferweckt, in Versorgung hat er gelebt, ganz einfach. Fangt mal an, in dem Ding zu lesen hier. Da seht ihr, was Jesus gemacht hat. Und wenn Jesus sagt, wir können noch größere Werke tun, als er getan hat. Und was wäre, wenn das alles stimmt? Dann sage ich, da geht noch was. Dann sage ich, mehr von dir, Jesus, mehr von deinem Geist. Mehr Kraft, mehr Leidenschaft, mehr Power. Jesus liebt uns und er hat so viel Gutes für uns. Ich weiß, das ist total basic, ja, einfachstes Evangelium, hören wir jeden Sonntag. Aber wenden wir es wirklich an? Das ist doch die Frage. Die Bibel zeigt uns Wege auf und Möglichkeiten, wie wir Wunder erfahren und erleben werden. Stunde für Stunde, Tag für Tag. Wunder sind nicht, wenn du einmal im Jahr irgendwas erlebst. Also natürlich sind es auch Wunder, aber das ist nicht das, was Gott will, was Jesus will. Sondern Stunde für Stunde, Tag für Tag. Und er tut es und er macht es. Und es gibt keine kleinen Wunder. Jedes Wunder ist groß. Und wir dürfen niemals Wunder kleinreden. Niemals. Sondern genau das Gegenteil sollten wir tun. Und ich habe ja bereits gesagt, dass es auch den Teufel gibt und er unsere Pläne mit Gott durchkreuzen will. Der Teufel hat es geschafft, bei ganz vielen Menschen, dass sie nicht an ihn glauben. Sie glauben zwar an Gott, viele glauben an Gott, das machen viele schon, ja, ist mal aufgefallen so. Mit Gott kann man reden. Und wenn du dann Teufel, Satan benutzt, den gibt es nicht, sagen ganz viele. Aber doch, den gibt es. Den gibt es. Und wie kann ich nun mit Gott leben und vor allem Wunder erleben. Ja, das ist doch wichtig. Soll ja praktisch sein. Ja, ich will ja hier nicht predigen in der Theorie, sondern praxisnah predigen. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Experiment Nummer 2. Das Weinstock-Reben-Experiment. Lesen wir dazu Johannes 15, Vers 5. Ich, Jesus, bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann. Es geht darum, dass Jesus in uns ist. Dann geschehen Wunder und wir bringen Frucht. Gut, erstes Experiment. Ich brauche meinen Assistenten Joshua. Wir tauchen jetzt ein. Ich muss dann eine Schutzbrille aufziehen, weil Experimente sind gefährlich. Wir wissen nie, was bei Experimenten rauskommt. Wir tauchen jetzt ein in die große Welt der Experimente. So, Joshua, bring mir mal bitte die Schale unter dem weißen Tuch. Die live zugeschalteten, wir sind gerade bei einem Experiment und wir haben unter dem weißen Tuch eine Kleinigkeit vorbereitet. Dankeschön. Der Weinstock, die Reben und da dran hängen die Früchte. So sieht es aus. So sollte es aussehen, bildlich gesprochen. Wenn ihr in mir seid und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Lecker, oder? Sieht doch gut aus. Uiuiui. Ui, ui. Da war einer nicht mehr so nah an Gott dran. Mein zweites Bild dazu. Was würde denn passieren, wenn wir die Dinge aus eigener Kraft probieren und nicht an Gott dran sind? Dafür gibt es auch ein schönes Bild. Unser zweites. Müssen wir vorbereiten. So. Lecker! Rosinen! Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage, ja, weil viele sind ja begeistert von Rosinchen. Rosinen sind natürlich schmackhaft. Sie dienen auch zum Abführen ganz gut. Ja? Mein eigentliches Bild, was wirklich wichtig ist, ja, möchte das nicht veralbern. Unser Gott hat auch Humor übrigens und wir dürfen auch Spaß haben. Wusstet ihr das? Auch wenn es tief geht und ernst gemeint ist, möchte Gott, dass wir dabei frei sind und uns wohlfühlen. Und das ist auch mein Ziel, dass hier so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre ist. Und also so soll es sein. Fett, ja, voll. Hol mir mal die braune Schale. Jetzt machen wir ein bisschen Sauerei. Ja, wenn du an Gott dran bist, da kommt da was raus. Ja, da ist richtig das Saft drin. Da ist das Leben drin. Ja, das klebt. Holst du mir mal ein Tuch, bitte. Und eine Rosine. Eine Rosine sieht dann dagegen aus wie ein guter Popel, den du dir aus der Nase holst. So, darfst du mal kurz wieder hochmachen? Vielen Dank, Joshua. Darfst du mal Trauben verteilen gehen? Lara? Darfst du mal Rosinchen verteilen gehen? Dieses erste Experiment sollte zeigen, dass wir aus eigener Kraft nichts tun können. Ja? Wir trocknen aus. Am Anfang funktioniert es noch. Am Anfang sieht die Traube auch noch recht gut aus. Aber irgendwann, wenn die Quelle fehlt, dann trocknen wir aus. Und aus eigener Kraft wird es uns nicht gelingen, dass wir uns wieder aufpumpen. Habt ihr mal probiert, das umzukehren mit der Rosine, dass sie wieder zu einer Traube wird? Ja, ihr könnt mit einer Spritze Wasser reinpumpen, sie anmalen, wie ihr wollt. Das Leben ist draußen. Das Ding ist aus, ist vorbei, ausgebrannt. Wenn du also heute hier bist oder live zuhörst und deine Wunder, die du von Gott erwartest, nicht eintreffen oder mühsam zu erreichen sind, könnte es sein, dass nicht Gott diesen versucht zu vollbringen, sondern du. Habt ihr mir zugehört?
Ja.
Das könnte dann sein. Genau das könnte der Grund sein. Du merkst, du quälst dich von Wunder zu Wunder und es passiert nicht so richtig was. Dann könnte es sein, dass nicht Gott die Kontrolle hat über dein Leben, sondern du gibst die Kontrolle an Gott nicht ab. Joshua, Lara, kommt ihr wieder zurück? Ja. Ich brauche die Aufmerksamkeit. Das funktioniert also nicht. Und wie sollte es denn sein? Du darfst dich nochmal setzen, ich rufe dich gleich wieder. Vielen Dank, Joshua. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen, wisst ihr. Und deswegen ist es mir so wichtig, die Familie mit einzubinden, wenn ich Wort Gottes predigen darf. Weil das ist auch ein Lebensziel und da liegt Segen drauf und es dient. Wir wollen den Menschen Wort Gottes weiterbringen. Ich und mein Haus. Zurück zur Predigt. Wir sind beim Experiment Nummer 2, das Weinstock-Reben-Experiment. Wie kann es denn nun sein, dass ich nah an Gott bin und nicht ausbrenne, nicht zur Rosine werde? Lesen wir Galater 5, ab Vers 16. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Und wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Durchatmen. Ja, ganz langsam jetzt mal hier. Ganz ruhig. Das stand in der Bibel. Was ist denn damit gemeint? Wir reden hier von Gottes Schutzraum. Wir reden hier davon, dass wir einen Bereich in unserem Leben haben, wo wir geschützt sind und wo wir uns frei drinnen bewegen. Ein Bild dafür ist dieser aufgezeichnete Käfig auf dem Boden. Das dient nicht dafür, dass ich mich in meiner Predigtfreiheit eingrenze, sondern das soll bildlich zeigen, dass das hier ein Schutzraum ist. Und solange ich mich darin bewege, passiert mir nichts. Und ihr merkt, ich mache es freiwillig. Ich kann hinlaufen, wo ich will. Und ich bin immer an Gott nahe dran. Der eigentliche Mittelpunkt ist hier, wo das Kreuz aufgemalt ist. Und jetzt brauche ich meine drei Versucher. Komm. Und ich möchte euch etwas zeigen. Habt ihr auch schon tausendmal gesehen. Aber ich glaube, heute wird eine andere Kraft dahinter sein. Da glaube ich so fest dran. Es ist leicht. Ich bewege mich in dem Schutzraum und um mich herum sind diese süßen Versuchungen. Und diese Versuchungen wollen an mich ran. Probiert das mal, an mich ranzukommen. Probier mal, an mich ranzukommen. Es funktioniert nicht, wie ihr seht. Es geht nicht, weil ich im Mittelpunkt bin. Jetzt fange ich mich aber an, aus dem Schutzraum raus, nicht mal raus zu bewegen, sondern eine andere Richtung zu bewegen. Ich fange an, mal nachzuschauen, was es denn so Interessantes gibt, was meiner Selbstsucht dient. Wir kommen gleich noch dazu. Die Bibel ist ja da genau. Sie beschreibt genau, was mit den Selbstsüchten gemeint ist, mit den sogenannten Werken des Fleisches. Und dann habt ihr gesehen, plötzlich wurde ich angetastet. Ich bin versucht worden. Und das hat gut getan, macht das nochmal. Boah, das war ja erstmal ein gutes Gefühl. Aber doch irgendwie komisch, ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe mal da lieber ganz weg, aber brauche nicht jeden Tag im Wort Gottes zu lesen. Und schauen wir einfach mal weiter, was dann passiert. Wow, siehst du gut aus. Aber ich weiß nicht, ob das von Gott ist. Davor habe ich eh keine Angst. Das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Aber es lässt mich nicht los. Geh weg. Ich bin immer noch im Schutzraum, aber ich bin versucht. Merkt ihr das? Wenn ich in der Mitte stehe, dann passiert mir nichts. Das meint die Bibel, wenn sie davon spricht, wir sollen nah an Gott dran sein. Er soll der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Wir haben das heute gesungen. Und wir können Dinge gut reden als Christen oder als Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Es sieht ja keiner. Wie auch immer. Und ich bin ja immer noch drin. Ich kann ja damit spielen. Ah, Jesus, komm. Ja. Komm, mach mal ein Spielchen draus, Heiliger Geist. Hilf mir. Hilf mir. Oh, du bist so gut, Gott. Und dann auf einmal falle ich raus. Und was passiert dann? Was passiert dann? Nein! 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 Mein Schutzraum. Ich will zurück in den Schutzraum. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich komme nicht zurück. Okay, danke schön. Und dann. Brauchst du dir auch nicht die Frage zu stellen, oh Herr, warum geschehen in meinem Leben keine Wunder? Wo bist du denn? Warum tust du mir das an? Es ist nicht er, der es tut. Du bist es selbst, der es tut. Jesus, Gott und der Heilige Geist, übrigens die Dreieinigkeit Gottes, wir sprechen hier von dem vollen Evangelium. Wir nehmen also alles mit. Diese drei stehen immer da mit offenen Armen und haben nur das Beste für uns. Das sagt das Wort. Aber wenn wir nicht das Beste wollen und uns auf andere Dinge einlassen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass andere Dinge über unserem Leben geschehen. Und wie kann ich täglich prüfen, weil das ist wichtig und das ist praktisch, ob ich überhaupt noch an ihm dran bin? Das ist wichtig für jeden Menschen auf dieser Welt ist das wichtig. Wir lesen in Galater 5, Vers 19 bis 23. Offenbar sind aber die Selbstsüchtigen, also die Werke des Fleisches, die da sind: Ehebruch, Hurerei, Uneinigkeit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Eifersucht, Stolz, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Und macht doch mal ein Experiment. Und schaut euch jeden Morgen diese Bibelstelle an, Galater 5, Abvers 19. Und reflektiert euer Leben. Was von diesen Eigenschaften ist denn noch in meinem Leben? Und welche sind nicht mehr in meinem Leben? Und wenn ihr diese Dinge ausradieren könnt, weil ihr sagt, sie haben keinen Bestand mehr, dann kann ich relativ sicher sagen, dann seid ihr gut dabei. Dann befindet ihr euch im Mittelpunkt und dann macht dieses Anbetungslied noch mehr Spaß, weil wir auch diese Kraft erkennen. Wisst ihr, Dinge fangen immer erst an, Spaß zu machen. Also bei mir geht es so, wenn man damit auch was erlebt, ja, wenn das nicht so theoretisch ist, sondern wenn es praktisch wird. Und das ist richtig praktisch und das ist messbar, das ist total zielorientiert. Und eigentlich total einfach. Und wir haben ja so einen gewaltigen Gott, der nimmt uns ja die Sachen nicht einfach nur weg. Ja? Es kann dir auch mal wehtun, wenn du Ehebruch weggibst. Ja, es kann wehtun, weil du deinem Trieb nicht mehr nachlaufen kannst. Das ist ein Schmerz, der kann wehtun. Aber Gott sagt dir, Jesus sagt dir, ich gebe dir die Gaben des Geistes dafür und die füllen diesen Mangel aus, den du da gerade hast. Weil alles, was dir aus deinem Leib gerissen wird, ist ja ein Loch. Egal, ob es gut oder schlecht ist, da ist ein Loch, was aufgeht, ein Schmerz. Und das möchte Jesus zumachen, dauerhaft, damit du gar nicht mehr in die Lage kommst, dir das Alte zurückzuholen, weil du dich füllst. Und er gibt uns dafür die Frucht des Geistes, die da ist, Liebe, Freude, Friede, Amen. Geduld, Amen. Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Diese Dinge gibt Gottes Geist uns dafür im Austausch. Und was wäre, wenn das stimmt? Wäre das schlecht oder wäre das gut? Jetzt dürft ihr antworten.
Super.
Ja, das hier ist kein Chakra-Seminar. Das hier ist die Wahrheit. Mal kurz den Punkt zusammengefasst. Wenn wir in unserem Leben noch ein Werk des Fleisches haben, dann bewegen wir uns aus dem Schutzraum Gottes heraus. Somit können wir uns täglich überprüfen mit diesen Versen, wo wir stehen. Oder anders gesagt, wenn du 100% gibst an Raum in deinem Leben für Jesus, dann kommt er auch mit 100%. Wenn du 100% Segen willst, dann lass auch 100% Jesus zu. So einfach, ist wirklich einfach. Manchmal vielleicht zu einfach. Man sucht den Haken. Der Verstand sagt, das kann doch nicht so einfach sein. Ist es aber doch. Ja? Noch ein Beispiel. Assistent Joshua, ich brauche dich. Also lieber Livestream-Zuhörer, wir müssen uns jetzt schützen, weil dieses Experiment ist giftig. Dieses Experiment ist gefährlich. Hier lassen wir uns jetzt auf Dinge ein, die wir normalerweise nicht machen in unserem Leben. Es ist zerstörerisch, es tut weh. Hört ihr mich noch? So, bring du mir mal Salz und die zwei Salzstreuer. Das ist der Olaya, oder wie der heißt, ja? Unser christliches Fallbeispiel-Mensch-Ding. Dieser Mensch befindet sich aktuell im Schutzraum Gottes zu 100%. Er hat die Liebe, die Güte, die Freundlichkeit und alle anderen auch. Und wenn jetzt die Versuchung, die Anfechtung kommt, der Alltag kommt in das Leben. Bist du bereit?
Ja.
Dann passiert nichts, ja? Seht ihr, es prallt ab. Dem Menschen geht es gut darunter. Er spürt nicht mal, dass es nass wird. Und das ist damit gemeint, an 100% Jesus dran zu sein. Darfst du die Schirmchen oder zwei Schirmchen mal wegnehmen? Oder wir nehmen alle weg. So, eins lassen wir stecken. Und Und jetzt lässt der Mensch sich wieder ein Stück weit auf die Werke des Fleisches ein. Und dann reagiert es mit seinem Leben. Danke, Josua. Es gibt eine Reaktion, nämlich die der Zerstörung. Dein Leben wird zerstört. Und es sieht erstmal nicht so aus. Es passiert langsam, aber sicher. Und irgendwann fällst du. Dann gibt es Gott vielleicht die Schuld. Aber ich kann euch eins sagen. Gott ist nicht der, der den Lochfraß in eurem Leben losgelöst hat. Sondern du bist es selbst. Und deswegen wage hier ein Experiment und lass dich füllen von Gott. Strecke dich aus nach den 100%. Mach das einfach mal. Und wie kannst du das tun? Ein paar Tipps dafür. Verbringe täglich Zeit in der Bibellese. Lies mal das Johannesevangelium, Galater, Jakobus und wende die Dinge an, die dort stehen. Bete täglich und suche Gottes Gegenwart. Bete in Autorität. Lege deine dir offenbarten Sünden ab durch das Wort der Erkenntnis und achte auf dein Verhältnis zwischen Gott und dem Rest. So ein paar kurze Tipps. Okay, Experiment Nummer 3. Mein letztes Experiment hat den Titel Verändere mich. Bisher haben wir gehört, dass wir uns für Jesus entscheiden müssen. Das war das Experiment 1. Damit fängt alles an. Ja? Da müssen wir uns drauf einlassen. Das zweite, dass wir nur danach noch darauf zu achten haben, dass wir uns in seinem Schutzraum befinden. Auch ganz leicht Galater 5 als Messlatte mitnehmen in euer Leben. Ja, wenn ihr nur das aus der Bibel kennenlernt und lebt, habt ihr schon viel erreicht. Da gibt es mehr. Und das dritte Experiment ist genau das, zu sagen, dann mach's doch mal mit mir. Was wäre denn, wenn das alles stimmt? Dann will ich mich doch mal darauf einlassen. Und ich möchte aus Erfahrungen aus meinem Leben erzählen, so ein paar, nur wir haben nicht mehr so viel Zeit, die ich gerade in diesem Bereich gemacht habe. Und dazu möchte ich sagen, ich mache das, um Gott die Ehre zu geben, weil ich weiß, nur er ist es, der es in meinem Leben tut. Und ich kenne den Unterschied zwischen Wunderleben und Wunderleben. Ich kenne den Unterschied zwischen 100% oder sich ständig am Rande zu bewegen. Folgendes ist in meinem Leben passiert. Anfang 2016 war ich gesundheitlich sehr angeschlagen und körperlich in einem Loch. Mir war alles zu viel und ich konnte einfach nicht mehr. Im Januar predigte unsere Pastorin über das Thema völlige Hingabe. Diese Predigt hat mich ermutigt und gestärkt, um mich wieder an die erste Liebe, Jesus, zu hängen. Das war die Kernbotschaft. Es war eine Art Zerbruch, die ich erlebte. Dieser Zerbruch war wichtig für mich, damit ich erst einmal zur Ruhe komme und an seine erste Liebe zurück. Und meine Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe, ist, dass Zerbruch etwas Gutes ist. Und vor allem für uns Männer ist Zerbruch etwas Gutes. Zerbruch hilft uns, Gott näher zu kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Zerbruch habe erleben müssen. Dachte ich nicht. Weil ich war in meinem Aktivismus versunken und dachte, so wie es ist, ist es doch gut. Aber es war anscheinend nicht mehr gut. Und es musste einen Weg geben, wo ich mal runterfahre und mir bewusst wieder ganz neue Gedanken machen musste. Und das war dieser Moment gewesen in meinem Leben. Dann hatte eine Frau im Gottesdienst einen Eindruck, dass wir Ehepaare zusammen beten und Gott suchen sollen. Merkt ihr was? Da sind schon zwei Menschen im Spiel. Einmal eine Pastorin und einmal eine ganz normale Frau. Gott spricht durch Menschen. Auch hier kann es sein, dass du Wunder und Durchbrüche erwartest. Ja? Und du hörst sie die ganze Zeit, aber du willst nicht von Gott hören. Ja? Du läufst rum und der eine spricht und sagt was. Ja, Thomas, hallo, verändere mal dein Leben. Oh, ich würde so gern Gottes Stimme hören. Was soll ich denn machen? Dann kommt hier der nächste Impuls. Geh mal zu deinem Bruder X, entschuldige dich. Herr, sprich du doch zu mir. Was ist denn los? Dann hat die Hilde ein Wort für mich. Ich glaube, du bist untreu mit dem Geld. Gib doch mal deinen Zehnten. Herr, was muss ich denn tun, um näher an dir dran zu sein? Und Jesus steht da und denkt, hallo, hallo, Thomas, wach auf, was soll ich denn noch tun? Aber wisst ihr, er liebt uns so sehr und hat so viel Gnade. Und manchmal stellt er uns das Bein auf ganz liebevolle Art und Weise und gibt uns einen Reset und uns die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden und mal auf das Wesentliche uns zu konzentrieren. Und Menschen in unserem Umfeld schickt uns Gott. Die Menschen geben uns oft gottgegebene Worte weiter. Okay, zurück. Das haben wir dann getan, also so mit dem Beten, Ehe, Familie. Und es war erstmal nicht so besonders ergreifend, das muss ich dazu sagen. Ja, wir haben das also ernst genommen. Meine Frau und ich haben angefangen zu beten. Und was ist passiert? Es war herausfordernd für mich. Ich hatte mit dem Stil, mit dem Gebetsstil meiner Frau am Anfang Schwierigkeiten gehabt. Sie mit meinem auch. Aber Gott hat es verändert, relativ schnell. Und wir haben weitergemacht. Das war wichtig. Ich betete und Gott hat mir Menschen zur Seite gestellt, die mich in meinem Heilungsprozess unterstützten und mir Lösungswege aufzeigen. Auch das ist passiert. Auch habe ich Tipps und Tricks bekommen. Ja, auch manchmal so schier ungeistige Dinge, die gar nicht dem Wort Gottes standen. Dass ich was mit meiner Ernährung machen könnte zum Beispiel. Ja, ich habe so ein paar Dinge ausprobiert, nenne sie jetzt nicht. Die mich näher kennen, wissen genau, was sie täglich jetzt zu sich nehmen können zu Hause, weil es ihnen gut tut. Auf jeden Fall hat es geholfen. Es hat geholfen. Wow, wir haben großen Gott und Gott hat ja alles gemacht, wisst ihr. Und somit hat er auch gute ernährungswissenschaftliche Dinge, Ärzte und alles gemacht. So, und das hat mir geholfen. Und dann habe ich einen weiteren Impuls bekommen, auch wieder von einem Menschen, von einem ganz normalen Menschen aus dem Westerwald. Oh. Gott gebraucht den Westerwald. Amen. Der hat mir einen Tipp gegeben, hör dir mal den einen Prediger an. Das habe ich gemacht. Oh, dann fing das langsam an, so mit 100% und Leidenschaft. All diese Dinge, die plötzlich geschehen sind, in kürzester Zeit, haben dazu beigetragen, dass ich zur ersten Liebe Jesus zurückgefunden habe. Dass ich eine Leidenschaft entwickelt habe für mein Leben. Und das ist bei jedem von euch individuell anders. Das war mein Weg, um die völlige Hingabe Gottes neu zu finden. Und dann habe ich angefangen, weil dieser Prediger bei dem Thema völliger Hingabe ging es dann immer um so einfache Sätze, die wir mal beten sollen. Zum Beispiel habe ich gebetet, Herr, ich will, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Heiliger Geist, komm du mit 100%. Jesus, mehr von dir. Ich will im Geist leben und nicht mehr in den Werken des Fleisches. In den Werken des Fleisches. Das habe ich gebetet. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag. Und Gott hat meine Gebete erhört und er kam und es war gewaltig. Und es war so gewaltig, dass es mich nachdenklich gemacht hat, weil ich mir die Frage gestellt habe, Thomas, was war los mit deinem Leben vorher? Mit 15 Jahren, danke Jesus, danke meiner Mama, meiner Familie, habe ich den Weg für Jesus bewusst eingeschlagen, mit 15. Jetzt bin ich 38. Was war davor? Also mich hat das nicht in eine Verdammnis gezogen, sondern es hat mich nachdenklich gemacht. Aber nur kurz. Und dann hat es mich begeisternd gemacht, weil es mir gezeigt hat, was ich ja schon die ganze Zeit glaube, aber jetzt mehr erlebe. Da geht noch was, ihr Christen, ihr Menschen. Nur weil unser Verstand nicht mitkommt oder weil du jetzt gerade hier sitzt und sagst, boah, was schreit der? Oh, was ist das aggressiv? Oh, ich kann da gar nicht mit. Und ich bin aber eigentlich eher so traditionell geprägt. Nein, wage doch mal. Ja, die Lebensstempel. Verändere sie doch mal. Wir richten alles wieder. So, noch zwei, drei Beispiele. Wollt ihr noch zwei, drei Beispiele hören, die dann auch wirklich passiert sind? Ich fing dann wirklich an zu beten. Also als erstes habe ich mir eine To-Do-Liste gemacht. Wer von euch hat eine To-Do-Liste von unbeantworteten Gebetserhörungen? Also ihr müsst die Hände nicht hoch machen, aber es waren nicht alle. So, Hausaufgabe. Wenn ihr von Gott nichts erwartet, ja, was soll denn Gott dann machen? Wenn du keine Erwartungen hast, ja, was soll denn Gott machen? Natürlich weiß er, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Aber auch Jakobus schreibt, handelt doch mal im Glauben. Macht doch mal eine Glaubenstat, erwartet doch mal was. Und euer Glaube fängt damit an, indem ihr die Dinge aufschreibt, die ihr erwartet. Die dollsten Dinger, schreibt doch mal auf, was ihr euch wirklich wünscht. Was davon eintrifft und was nicht, ist ja mal dahergesagt. Ja, weil die Bibel sagt ja auch, wenn wir in ihm sind und er in uns, dann können wir bitten. Dann bitten wir nach seinem Willen. Ja, also es wird sich dann filtern und Gott filtert das schon. Da könnt ihr ganz entspannt sein. Und wenn ihr eine Million wollt, schreibt es doch auf. Wenn ihr Heilung wollt, schreibt es doch einfach mal auf. Und macht dahinter für so ein To-Do-Listen, kennt ihr die? Ja, macht doch mal sowas und schaut, was passiert. So, ich habe meine To-Do-Liste gemacht. Die war schnell voll, weil die war auch in meinem Kopf abgespeichert, weil diese Sorgen... Irgendwas hatte ich an mir, ich kam mir vor wie Spider-Man, die kamen immer wieder zurück. Und die Erkenntnis kam mir. Und ich fing an zu beten. Mein erstes Gebetsobjekt war mein Arbeitsplatz. Ich habe gesagt, Herr, ich bin unzufrieden auf der Arbeit. Irgendwie passt nicht, du hast bestimmt was Neues für mich. Ja, Christ, dachte ich, wenn es mir Spaß macht, hat Gott was Neues. Nein. Ich habe auf einem Parkplatz gewartet, auf meine Chefin, die immer mit mir fährt, und hatte diesen einfachen Satz gebetet. Und Gott hat plötzlich gesprochen. Keine Stimme aus dem Himmel, die kam, sondern vor meinen Augen haben sich all die Dinge abgespult. Die Gunst, die Wertschätzung, all das Gute, was ich bisher durch meine Firma erfahren habe, das monatliche Gehalt, das Auto, in dem ich da gesessen bin, alles, alles, alles. Das ging wie so ein Abspann von einem Film. Ja, es ist abgelaufen. Und da unten kam ein Satz mir vor Augen. Sei dankbar. Danke für deine Arbeit. Danach habe ich auf die Uhr geschaut, weil dann kam meine Mitfahrperson und ich schaute auf die Uhr und habe gesehen, oh, 15 Minuten über die Zeit. Die Person sagte mir dann, oh Thomas, ich habe dich probiert zu erreichen. Ich habe dich nicht erreicht. Irgendwas hat mit meinem Telefon nicht gestimmt. Ich kam nicht durch. Und wir haben schon öfter kommuniziert, weil es Verspätungen gab. Es gibt keine Funklöcher auf der Strecke. Aber Gott, das sage ich euch, hat eins gemacht, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was er tun wollte mit meinem Leben. Und ich fing an, Gott Danke zu sagen, ab dem Moment, jeden Tag für meine Arbeit. Und innerhalb von 3 Tagen hat sich meine Haltung verändert. Und ich bin heute so froh und so dankbar für diese Arbeit. So, das war meine erste Gebetserhörung. Das hört sich klein an, für mich war das groß. Weißt du, wenn du denkst, du willst deine Arbeit wechseln, was hätte ich aufgegeben, wenn ich im Fleisch gewandelt hätte? Ey, was hätte ich aufgegeben? Das dürfte man keinem erzählen. Wie bekloppt, das wäre wirklich bekloppt gewesen. Dann habe ich auch angefangen zu beten und plötzlich... Ja, kam eine Veränderung. Meine Gebetszeit hat nicht mehr gereicht. Ich habe früher gebetet und dann war auch irgendwann Schluss und mir ist noch nichts mehr eingefallen. Und Gott hat es geändert. Ich kann euch nicht erklären, wie. Das sind diese, kann man nicht erklären. Gott hat mir Leidenschaft gegeben und das begeistert mich. Es funktioniert. Wenn du mehr willst, dann streck dich aus nach mehr und er kommt mit mehr und die Dinge werden dir leicht fallen. Leiterschule 1, habe ich gebetet für die Leiterschule, ganz normal, wie jedes Jahr auch, ja, ganz normal, wirklich. Und plötzlich kamen mir Eindrücke und Worte für jeden Einzelnen. Es waren 14 Teilnehmer. Und das hat mich so bewegt. Ich hatte noch nie für 14 Teilnehmer ein auferbauendes Wort gehabt. Das kam urplötzlich einfach mal so. Gott hat unsere Ehe revolutioniert. Im Gebet und in der Kindererziehung. Wir haben angefangen, neu zu beten und es macht was mit uns und es hat Kraft. Ja, das ist ja ein Wort, was schon länger hier im Raum steht. Ihr Ehepaare, fangt an, gemeinsam zu beten. Und wenn ihr verschiedene Gebetsstile habt, macht es trotzdem. Ihr werdet eine Einheit darin finden. Macht euch feste Termine. Da passiert was. Glaubt mir. Wir haben für unseren Urlaub gebetet. Ja, so praktische Sachen. Ich wollte an einem Ziel, meine Frau nicht. So, was machst du denn dann? Dann war freitags, ich habe gesagt, Herr, ich will jetzt eine Entscheidung. Ich will den Haken setzen. So, und ich erwarte, ich habe erwartungsvoll gebetet. Nicht, also ich möchte das nicht abwerten, versteht mich nicht falsch. Aber das ist eine neue Erkenntnis. Ich bete nicht mehr, oh Herr, bitte mach, wenn es in deinem Willen steht und hab du doch Gnade und tu du doch. Das mache ich nicht mehr. Das darf man natürlich machen, keine Frage. Ich möchte das nicht abwerten. Aber Gott hat mich berührt und hat mir gezeigt, dass ich Autorität habe. Und dass er mir Autorität gegeben hat. Und dass ich Dingen Existenz sprechen darf. Und so bete ich. Ich habe gebetet, Herr, ich erwarte eine Entscheidung, dass hier eine Ordnung reinkommt. Ich möchte den Haken machen. Komma, und am liebsten jetzt am Wochenende. Ja, wir sollen ja Gott, aber ich habe es mal gemacht. Und Gott hat es erhört. Ich kam nach Hause, meine Frau wusste nicht, dass ich das Gebet gebetet habe. Und an diesem Wochenende fing sie an und sagte plötzlich, ach, sie will da auch doch hin. Und sie hat ja so eine Sehnsucht und überhaupt. Das war cool. Ja, das war cool. Weil es hat uns eine Einheit wiedergegeben. Und wir wussten erst mal, wohin. Aber dann standen wir trotzdem da. Es gab noch keinen Flug und es gab noch kein Haus. Dann gab es günstige Flüge, aber kein Haus. Dann wollte noch jemand aus unserer Familie in das Haus. Und es gab einen Flug, aber noch kein Haus. Der Flug war günstig, es gab kein Haus. Und ich habe dann zu Gott gesagt, ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich bleibe ganz ruhig. Weil viele haben schon gesagt, Buch, du musst buchen, ihr findet schon was, du musst, die gehen da irgendwann weg. Ich habe gesagt, nee, ich mache nichts. Wenn das Gottes Wille ist, wenn das alles okay ist, dann kann ich auch entspannt bleiben. Hat ein bisschen gedauert, aber ich wurde dann entspannter. Um es kurz zu fassen, wir haben das Haus bekommen. Und wir haben den Flug bekommen. Das ganze Ding ist fertig, ja? So ein praktisches Beispiel. Gott hat mir mehr Leidenschaft gegeben. Und Gott hat mir gezeigt, dass Wunder geschehen, die auch vorher schon geschehen sind, nur ich habe sie nicht erkannt. Und eins von diesen Wundern hat er mir gezeigt, ist, dass ich jeden Morgen gesund aufwache und vor ihm stehen darf und ich ihn suchen und beten darf. Und das ist das Erste, was ich seitdem mache, wenn ich morgens aufstehe. Ich sage, danke Jesus für Wunder Nummer eins an diesem Tag, dass ich leben darf und dass ich dir die Ehre geben darf, weil du bist gut und von dir kommt nur Gutes. Und somit erlebe ich schon mal 365 Wunder im Jahr. Ganz automatisch einfach mal so. Und über alle anderen könnt ihr, reden wir irgendwann mal drüber. Ja? Ich höre jetzt auf, aber das ist erst der Anfang. Für die, die Experiment 1 schon durchgeführt haben, noch eine Empfehlung. Sucht den Willen Gottes für euer Leben und lebt nicht nach eurem Lustprinzip. Das ist mir ein Impuls, der wichtig ist. Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, bei uns Christen ist oft die Gefahr, dass wir irgendwas machen, aber nicht das, was Gott will. Wir machen vieles, aber nicht das, was Gott will. Wir machen die Dinge, die uns Spaß machen, aber es sind vielleicht nicht die Dinge, die Gott von uns will. Sucht seinen Willen. Sucht seinen Willen. Es geht nämlich darum und nicht das zu tun, was mir gerade Spaß macht und wo ich mich wohlfühle. In der Regel passt das überein, aber manchmal kann es auch was ganz anderes sein. Ich möchte zusammenfassen. Was wäre, wenn das eben Gehörte alles stimmt? Mach doch mal Experimente und erweitere hier deinen Fokus, dein Leben. Jesus, Gott und der Heilige Geist sind real und wollen unser Leben bestimmen. Mit dieser Dreieinigkeit wird unser Leben lebenswerter. Du kannst auch hierbei nichts verlieren, sondern du kannst nur gewinnen und lebensverändernde Erfahrungen für dein Leben sammeln. Es liegt an dir. Da geht noch was und da gibt es mehr. Glaubt mir, ich bin es gerade am Erleben. Und wenn ich es erlebe, ist es bei euch erst recht möglich. Lass dich darauf ein und werde aktiv und mach doch mal ein Experiment mit Gott. Amen.
Amen.
Bei Experiment 2 und 3 kann ich euch nicht weiterhelfen. Das müsst ihr selbst tun zu Hause. Aber Experiment 1, das ist das, womit alles anfängt. Das ist meine bewusste Entscheidung, zu Jesus zu treffen. Zu sagen, Jesus, hier bin ich, erfüll mich, komm in mein Leben und mach du alles neu. Und auch für die, die das jeden Sonntag mitgebetet haben oder mitbeten, euch möchte ich ermutigen, uns schon Langzeitchristen, wer sagt übrigens, dass wir ein Langzeitchrist sind oder dass wir alles erlebt haben? Wisst ihr, wir haben gar nichts erlebt. Und das begeistert mich, weil ich weiß, was noch alles möglich ist. Ich habe so ein paar Dinge jetzt neu erlebt, auf die ich schon jahrelang irgendwie gewartet habe und auch nicht ganz begreife. Na, wenn ich kenne ja mein Leben, ja? Dann begreife ich schon, warum gewisse Dinge nicht früher passiert sind. Das hat mir aber auch gezeigt, dass ich für mein Leben selbst verantwortlich bin. Ich habe nicht das Recht, irgendwann mal zu sagen, ja, hätte die Kirche das zu mir gesagt, der Pastor oder mein Nachbar, da wäre ja alles anders gekommen. Nein, du bist für dein Leben verantwortlich. Und wenn du 100% willst, dann erwarte 100% und gib deinem Leben auch 100% Platz dafür. Und es fängt mit dieser Entscheidung an, Jesus bewusst in sein Leben aufzunehmen. Und das ist so wichtig. Und das ist so kraftvoll. Und das ist das, womit alles anfängt. Wenn wir Experiment 2 und 3 beginnen und haben eins nicht gewählt, dann werden wir nicht weiterkommen, weil dann wird genau das hier passieren. Wir trocknen aus. Aber mit Jesus an unserer Seite, dann werden wir voll. Dann sind wir saftig. Und dann können wir geben, weil wir ständig immer wieder gefüllt werden. Und das Leben ist so viel mehr. Und es geht nicht nur um die Ewigkeit. Natürlich geht es darum. Allein wenn ich die Entscheidung heute wählen dürfte, Ewigkeit Himmel oder Ewigkeit Hölle. Was wäre, wenn das denn stimmt? In Ewigkeit in der Hölle zu schmoren oder in Ewigkeit im Himmel zu sein. Wie auch immer beides aussehen mag. Unser Verstand kann es vielleicht nicht verstehen. Muss er auch nicht. Was wäre, wenn es stimmt? Also ich persönlich würde sagen, auf jeden Fall Himmel. Das stelle ich mir schon mal etwas entspannter vor. Und um diese Entscheidung geht es. Wir wissen nicht, wann das Leben vorbei ist. Das soll keine Angst machen, aber es soll uns nachdenklich machen. Unser Leben ist kostbar und wir sollen nicht damit spielen. Gott hat einen großen Plan mit uns vor. Und wir sind geschaffen für etwas Großes. Aber wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Wir wissen es nicht. Der Tod kann uns schneller heimsuchen und wenn wir dann die Entscheidung nicht getroffen haben, ist es vorbei. So einfach ist das und so erschreckend ist das. Aber im Umkehrschluss ist es genauso gut, sich darauf einzulassen und zu sagen, Herr, ich verstehe nicht alles, was der da vorne gerade gepredigt hat. Ich kann auch nicht alles begreifen. Irgendwie finde ich es auch so ein bisschen komisch, aber ich lasse mich mal drauf ein. Lass dich doch mal drauf ein. Mach doch mal mindestens für 6 Wochen ein Experiment. Ja, wenn du Experimente machst, nicht nach 3 Tagen aufhören. Mach mal 6 Wochen was. Mach doch mal was ganz Neues. Schrei doch jeden Tag mal zu Gott. Jesus, 100%, komm, mach mal was mehr von dir, Heiliger Geist. 6 Wochen lang, jeden Tag, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und erwarte die Dinge. Und wenn nach 6 Wochen immer noch nichts passiert ist, dann kommst du zu mir. Dann kommst du zu mir. Dann wollen wir reden. Das will ich kennenlernen. Weil das glaube ich nicht. Lasst uns aufstehen. Und ich möchte die Gelegenheit geben, sich auf Experiment 1 einzulassen. Jesus bewusst in mein Leben aufzunehmen, weil damit alles anfängt. Und ich bete ein Gebet vor. Und die es nachbeten wollen, in ihrem Herzen, dann betet es nach. Ihr seid danach kein Gemeindemitglied. Ihr müsst danach nicht euren Zehnten geben oder sonst irgendwas. Sondern das ist was, was ihr mit Gott macht. Ihr ganz persönlich. Und jeder, der das möchte, der bete mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Das war Experiment Nummer 1. Und darf ich sehen, ob jemand ist, der das heute zum ersten Mal ganz bewusst und intensiv mitgebetet hat? Ist hier jemand, der das uns mal zeigt? Wir würden Ihnen gerne etwas schenken. Nochmal für Sie beten, Ihnen noch was mitgeben. Ich sehe keinen. Doch, eine Person. Super, danke Jesus. Das ist richtig gut, was Sie da jetzt gemacht haben. Wenn ich Sie bitten darf nochmal, wer ist denn heute beim? Meine Mama und der Bernd Kröger, wenn Sie nochmal mit den beiden tollen Menschlichkeiten gehen. Sie haben noch was für Sie. Okay. Danke, Jesus. Amen.
Oh, ich bin stolz auf euch. Gleich Viertel nach 12, ihr seid fast alle noch da. Hier sind ein paar schon gegangen, ist auch okay. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Wir haben überzogen, es macht gar nichts, es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt, denn das, was wir jetzt hier in der letzten Viertelstunde noch gehört haben, es kann unser Leben verändern. Und Männer, Gebet, ne? Der Thomas fängt's an. Er hat das Feuer bekommen und er fängt an, einmal in der Woche alle Männer einzuladen, hier um 6 Uhr morgens eine Stunde zu kommen. Und ich würde das ernst nehmen. Ja, was bleibt mir zu sagen? Es stimmt alles, was er gesagt hat. Ich bin seine Ehefrau. Ich darf das erleben mit ihm. Und es macht sehr viel Spaß und Freude, ihn so zu sehen. Und es verändert uns alle. Ja, und trotz allem haben wir eine Verantwortung, dass wir alle selber in unserer Bibel lesen, ja, dass wir selber zu unserem Herrn gehen und uns die Kraft und das holen. Und er hat alles für uns. Ihr seid gesegnet, um ein Segen zu sein. Eine wunderbare Woche.